SWR 2 Leben.
Hallo Antonia.
Hi Anton, grüß dich.
Wie geht's dir?
Hallo, na gut geht's mir. Wie geht's euch?
Anfang Mai 2020. Petra und Volker aus Heidelberg skypen mit ihrer Tochter Antonia. Treffen können sie sich nicht. Wegen Corona? Nein, sondern weil die 28-Jährige über 9000 Kilometer weit weg ist.
Wir wollen gerade frühstücken, yep.
Antonia lebt in Japan. Hinter dieser einfachen Feststellung verbergen sich viel Mühe, Aufwand, Schwierigkeiten, vor allem aber die Geschichte einer großen Liebe. Nicht die zwischen zwei Menschen, sondern die zwischen einem kleinen Mädchen aus Heidelberg und dem Land der aufgehenden Sonne.
Ich würde sagen, es ging 1995 los, als wir in der Lessingstraße gewohnt haben und wir einen japanischen Nachbar über uns hatten.
Wie hat er geheißen? Masaru.
Masaru, genau. Und der hat uns ab und zu besucht.
Die Antonia war 3 Jahre alt und hat viel Zeit verbracht mit Masaru. Das war der erste Kontakt quasi zu einem Japaner und das war wunderbar. Er ist ein ganz, ganz besonderer, ein toller Mensch, mit dem wir oft zusammen waren. Und das war der erste Berührungspunkt zu diesem uns so fremden Land und so weit entfernten Land. Masaru war Student, hat Germanistik und Musik studiert.
Hat im Zeppel Klavier gespielt.
Und hat in Heidelberg sein Geld verdient, indem er hier in den Studentengaststätten deutsche Studentenlieder gespielt hat. Im Roten Ochsen für die Touristen. Der ist dann ausgezogen und hat geheiratet, Masako. Und die beiden sind dann nach ihrer Hochzeit nach Japan zurückgegangen, in Masarus Heimat. Und dort haben wir ihn auch besucht. Also wir haben ihn tatsächlich in Kyoto wieder getroffen dann, viele Jahre später.
Und hier könnte die Geschichte schon zu Ende sein. Aber der Japaner Masaru hat etwas angestoßen bei der kleinen Antonia. Mit 12 Jahren begeisterte Antonia sich für Mangas, die japanischen Comics und den J-Pop. Das ist die Abkürzung für japanische Popmusik, also meist auch mit japanischen Texten.
Sie hat dann gesagt, sie möchte gerne verstehen, was singen die da eigentlich, die Musik, die ich so toll finde, und hat angefangen, sich selber die Sprache beizubringen.
Hat im Internet halt die Texte nebenher mitlaufen lassen, hat dann geguckt, dass sie irgendwo ein Übersetzungsprogramm bekommen hat. Und hat sich die dann erstmal übersetzen lassen und so hat sich das dann so peu à peu beigebracht.
Also sie hat dann angefangen, die Kanji zu lernen, diese japanischen Schriftzeichen, von denen gibt es mehrere tausend. Und wir haben ihr dann später, als wir wirklich merken, dass es ihr ernst ist mit dem Sprachelernen, haben wir ihr auch Sprachlernprogramme besorgt oder auch Bücher. Japanisch lernen Bücher und das hat sie alles, sie hat ihre gesamte Zeit im Grunde dafür investiert, um die Sprache zu lernen.
War in der VHS gewesen hier in Heidelberg, hat da einen Japanischkurs belegt, den sie aber gleich gecancelt hat, weil sie besser war als die Lehrerin da drin, hat sie gesagt.
Ja, sie hat gesagt, nein, da lerne ich kein Japanisch, das mache ich lieber selber.
Konnichiwa, Eva, ohisashiburi desu ne, genki desu ka? Ich habe gesagt, hallo, also guten Tag Eva, lange Zeit nicht gesehen, wie geht es dir?
Eins von vielen Videotelefonaten mit Antonia. Die Qualität schwankt stark. Meist verabreden wir uns für 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit, in Japan ist es dann 19 Uhr und ein langer Arbeitstag liegt hinter der jungen Frau. Und noch immer ist sie perfekt geschminkt, die langen dunklen Haare zur Business-Frisur hochgesteckt. Antonia ist Managerin in einem großen internationalen Hotel in Nagoya. Mit 2,3 Millionen Einwohnern Japans wirtschaftlich drittstärkstes Industriezentrum nach Tokio und Osaka. Seit 3 Jahren ist diese Stadt Lebensmittelpunkt der 28-Jährigen. Als sie das erste Mal in den Flieger nach Japan stieg, war sie 17.
Und das war eine Erfahrung gewesen, die hat mich so umgehauen, dass ich seitdem ich 17 Jahre alt war, jedes Jahr mindestens einmal in Japan gewesen bin. Ich will auch jetzt im Moment, ich will nicht mehr nach Deutschland zurück. Ich liebe dieses Land.
Das finde ich als Westeuropäerin erstmal erstaunlich. Denn mir scheint die so ganz andere japanische Kultur und Mentalität in vieler Hinsicht befremdlich. Zum Beispiel, wenn Antonia und ihre Eltern Petra und Volker von der japanischen Einstellung zur Arbeit erzählen.
In den Firmen, die ich jetzt, ich kenne nicht viele, aber wo ich es mitbekommen habe, ist es tatsächlich so, die Angestellten arbeiten
unfassbar lange Arbeitszeiten jeden Tag, ja, also über 12 Stunden. 12 Stunden ist dann noch normal. Und tatsächlich in einer traditionellen japanischen Firma, wenn der Chef nicht nach Hause geht, ist ein ungeschriebenes Gesetz, gehen die Angestellten auch nicht nach Hause, die unter ihm stehen, ja. Ob die tatsächlich was zu tun haben oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Dann beschäftigen die sich eben irgendwie, um halt nicht vor dem Chef nach Hause zu gehen. Und dann, wenn der Chef Lust hat, dann lädt er die Arbeitnehmer oder seine Untergestellten noch auf einen Umtrunk nach der Arbeit ein. Und oft geht es dann noch weiter zum zweiten Umtrunk, nochmal in eine separate Bar oder was.
So ein Unternehmen steht höher als die Familie, schon alleine deswegen, weil du mit deinen Kollegen viel, viel mehr Zeit verbringst als mit deiner Familie.
Wenn ich mit Hausfrauen mal irgendwie gesprochen habe oder so, ich habe da mitbekommen, also die sehen ihren Mann nie. Wirklich, von Montag bis Freitag. Der Mann geht morgens um 8 aus dem Haus, kommt abends um 10 nach Hause, der sieht die Kinder nicht, der sieht die Frau nicht.
Die empfinden eine sehr hohe Loyalität gegenüber diesem Unternehmen, weil durch das Unternehmen habe ich eine Position in dieser Gesellschaft.
Diese Einstellung führt zu übermenschlichem Einsatz und der hat Folgen. Dafür haben die Japaner sogar einen eigenen Begriff geschaffen, Karoshi, auf Deutsch Tod durch Überarbeitung.
Deren Herz bleibt einfach stehen, weil sie jeden Tag 20 Stunden arbeiten. Sie müssen immer mehr tun, als erwartet wird. Immer. Nur dann sind sie praktisch ein gutes und wertvolles Mitglied der japanischen Gesellschaft. Wenn hier ein Unternehmen, also wenn zum Beispiel Lufthansa-Angestellten streiken, da haben die in Japan kein Verständnis dafür. Dann sagen die, wieso streiken die denn? Das ist total egoistisch, haben die keine Lust zu arbeiten, die haben dafür kein Verständnis.
Ich denke, wir als Europäer oder als Deutsche haben da sowieso eine ganz andere Einstellung zur Arbeit als die Japaner selber. Und ich denke, dass wir uns so in die Sache überhaupt nicht rein empfinden können, weil wir da viel zu weit außen vor sind.
Ein anderer Punkt, der die großen Unterschiede zwischen japanischer und westeuropäischer Kultur markiert, die Stellung der Frau.
Man hat es ja vielleicht auch mitbekommen, dass man als Frau keine Brille auf der Arbeit tragen soll zum Beispiel, ne, sondern Kontaktlinsen. Oder dass Frauen immer Stöckelschuhe tragen sollen auf der Arbeit. Ja, war ja auch ein ganz großes Thema. Aber die japanischen Frauen an sich, ich habe nicht das Gefühl, die interessieren sich groß für Emanzipation im Moment, ehrlich gesagt. Also die finden sich mit ihrer Rolle ab in der Regel, so wie ich es jetzt kenne.
Auch die Unterschiede zwischen einer Kindheit und Jugend in Japan und einer in Deutschland sind groß. Kinder und Jugendliche in Japan sind vielen Zwängen und Regeln unterworfen. Schuluniform mit konkret vorgeschriebener Rocklänge für die Mädchen, Krawattenpflicht für die Jungen, die gesellschaftliche Erwartung, dass jeder studiert. Antonia erzählt, dass die wenigen Jahre an der Uni die einzige Zeit im Leben eines Japaners sind, die einige Freiheit gewähren. Dann trägt man, was man will, auch grüne Haare oder Piercings. Aber Rebellion gegen die Altvorderen, wie in Deutschland, gibt es in Japan nicht, sagt Antonia. Ihre eigene Pubertät war rebellisch bis zum Anschlag und extrem anstrengend für ihre Eltern.
Können wir das mit der Pubertät irgendwie außen vor lassen?
Also der Punkt war, dass sie komplett unangepasst war, sagen wir mal so, in allen Details des täglichen Lebens. Und wirklich extrem. Also sie ist zum Beispiel in zerrissenen Kleidern zur Schule gegangen, hat sich die Haare lila gefärbt, hat sich geweigert, Schuhe anzuziehen. Sie war jedes Jahr seit der 8. Klasse versetzungsgefährdet. Und selbst das Abitur hing da noch am seidenen Faden, weil sie ihre komplette Energie gesteckt hat in Rebellion gegen die bürgerliche Lebenswelt und das Ziel sozusagen so schnell wie möglich aus Deutschland wegzukommen. Das war für uns schon sehr fremd und auch beängstigend zum Teil.
Für mich war es weniger beängstigend gewesen, weil ich habe es auch im Prinzip von mir gekannt, was zu machen, was die Eltern irgendwo gereizt hat und nicht so wieder Mainstream. Aber trotzdem, es war hart für die Petra und für mich.
Im Rahmen eines Jugendaustauschs mit der Partnerstadt von Heidelberg, Kumamoto, kam Antonia dann das erste Mal nach Japan.
Wenn man in Japan landet, dann schaut man aus dem Flugzeugfenster und man sieht im Flughafen die Leute, die das Gepäck da aus dem Flieger rausholen. Und die winken ein, wenn man. Erstmal der Flieger kommt rein und dann winken die ein. Und dann, wenn der Flugzeug angedockt ist, dann nehmen die das Gepäck raus. aber das machen die alles einzeln, sowas von sorgfältig. Und dann, da geht man zum Gepäckband. Am Ende des Gepäckbands steht ein Mitarbeiter und der legt jeden einzelnen Koffer auf das Gepäckband drauf, damit es nicht runterfällt, ja. Nicht wie in Deutschland, da wird es dann draufgeknallt irgendwie und die Koffer fallen zwei übereinander, pam, pam, drauf. Nee, es war total sauber, alles geordnet, ja. Mit jedem Mal, was ich öfter nach Japan gegangen bin, habe ich gemerkt, es ist ein Land, da will ich nicht mehr Urlaub machen. Jedes Mal, wenn ich Japan verlassen musste, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich das Land wieder verlassen musste.
Antonia hat sich bis zum Abi durch die Schule gequält, mit dem einzigen Ziel, irgendwann in Japan zu arbeiten. Eigentlich muss man dafür etwa ein Studium vorweisen. Aber nach zwei Semestern Japanologie und Sinologie schmiss sie hin. Das dauerte ihr alles zu lang.
Ich bin tatsächlich zum Arbeitsamt gegangen und habe die dann gefragt, hör mal, ich spreche Japanisch, ich kann Englisch, ich kann Deutsch, ich will nach Japan, wo gibt's einen Job für mich?
Das Arbeitsamt schlug die Ausbildung als Hotelfachfrau vor. Und dann geschah ein klassischer Glücksfall. Der General Manager besagter Hotelkette checkte in dem Hotel in Mainz ein, wo der Azubi Antonia gerade an der Rezeption eingeteilt war. Und sie nahm ihren Mut zusammen und sprach ihn einfach an.
Ich bin Antonia, ich spreche Japanisch, ich will in Nagoya arbeiten oder in Japan arbeiten.
Das hat den Manager beeindruckt. Und weil er obendrein mit der Personalchefin des Hotels befreundet war, konnte Antonia nach Überwindung bürokratischer Hürden, ein Arbeitsvisum bekommt man in Japan nicht so leicht, nach Abschluss ihrer Ausbildung als Assistant Manager in Nagoya anfangen. Zu Hause in Heidelberg herrschte erstmal gemischte Stimmung. Wenn ein Küken das Nest verlässt und gleich so weit wegfliegt, ist das nicht einfach für die Eltern. Und auch nicht für Antonias Schwestern. Joanna, 25, und Tabea, 23 Jahre alt.
Es gab schon immer, besonders während der Pubertät, so Konkurrenzkämpfe, ne, die sie untereinander ausgefochten haben. Allerdings, in dem Moment, wo klar war, dass die Antonia auswandert, ja, in dem Moment war klar, okay, eine von uns dreien geht jetzt einfach weg. Und zwar so weit, dass man sich gar nicht mehr sehen kann, also überhaupt gar nicht mehr, außer Antonia kommt, weil die Option für Joanna und Tabea nach Japan zu fliegen, ist im Moment nicht da.
Dadurch, dass ich die Jüngste bin, habe ich es erst so in ihrer Pubertät wirklich mitbekommen.
Tabea, Antonias jüngste Schwester.
Für mich war es teilweise echt nervig, weil es gab eigentlich so fast kein anderes Thema mehr als Japan. Irgendwann geht es dir dann auch als kleine Schwester ein bisschen auf den Geist. Ja, das war für mich damals eine schwierige Situation, weil ich mit Japan auch nicht so viel anfangen kann. Das ist für mich so eine komplett andere Welt, würde ich mal sagen.
Antonia nennt zwei grundlegende japanische Begriffe, die beim Verständnis der japanischen Mentalität helfen. Honne und Tatemae. Tatemae heißt wörtlich Maskerade.
In der japanischen Gesellschaft, die funktioniert nur, weil jeder sich anpasst, weil jeder alles gleich macht, jeder die gleichen Regeln befolgt. Und wenn man da eben herausfällt, ja, und dieses Tatemae, das Gesicht dann verliert, fällt man aus der Gesellschaft raus, sticht man hervor und die Gesellschaft stößt einen ab. Was einerseits nicht gut ist, aus unserer Sicht, ja, aber andererseits, wenn die Japaner nicht so zivilisiert wären, sich nicht so anpassen würden, dann würde das komplette Gesellschaftssystem hier in Japan nicht funktionieren. Deswegen, das hat zwei Seiten. Ja. Aber es gibt in Japan auch dieses Sprichwort, einen herausstechenden Nagel muss man wieder einschlagen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann der vielleicht im schlimmsten Fall nicht überleben.
Honne bezieht sich auf die wahren persönlichen Gefühle und Wünsche, die man nur im Privaten zulässt. Antonia macht in ihrem Job Erfahrungen, die zeigen, welche Auswirkungen diese bis zur Selbstverleugnung praktizierte Unterordnung unter die Maxime der Gesichtswahrung haben kann. Einmal, erzählt sie, hatte ein Gast ein Raucherzimmer gebucht und die Putzfrau hatte beim Saubermachen den Aschenbecher in die Toilette geleert und vergessen, das Ganze wegzuspülen.
Der Gast ist ins Zimmer gekommen, hat es gesehen und der ist ausgerastet. Der hat geschrien wie eine Furie. Also das war heftig. In Japan gilt die Regel, der Gast ist der Gott, ja. Und so verhalten sich auch manche Gäste dem Personal gegenüber. Die fühlen sich selber als eine Art Gott und dann arten diese Beschwerden zum Teil so aus. Er ging so weit, dass er zu mir gesagt hat, er will, dass ich die japanische Verbeugung mache. Das heißt, ich muss vor ihm knien, mit der Stirn auf dem Boden und mich bei ihm entschuldigen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Hören Sie mal, Sie sehen, ich bin eine Ausländerin. Bei mir gelten andere Regeln. Wir sind ein internationales Hotel. Ich habe mich bei Ihnen entschuldigt, habe Ihnen Zimmertausch angeboten.
Die Wahrung des Gesichts unter allen Umständen treibt seltsame kulturelle Blüten in der japanischen Gesellschaft. Es gibt Agenturen, bei denen mietet man sich Menschen. Die noch immer unverheiratete Tochter besorgt sich einen Scheinehemann, um vor den Eltern gut dazustehen. Die alleinerziehende Mutter mietet einen Vater, der von Zeit zu Zeit in Erscheinung tritt. Und dann erzählt Antonia von den sogenannten Hostess-Bars.
Das gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen. Als Mann zum Beispiel ist er hin und dann kommt die Hostess und begrüßt ihn und dann sagt die Hostess ihm eine Stunde lang, was für ein toller und erfolgreicher und Supermann er ist. Ja. Und der Mann im Gegenzug bezahlt dann den Stundensatz und dazu noch sämtliche Getränke inklusive Champagner und so weiter, was die Dame möchte. Das gibt es auch für Frauen. Da gibt es einen ganz berühmten Host in Tokio, der sieht aus unfassbar, dieser Typ. Der hat ganz lange blonde Haare. Er kommt immer wieder im Fernsehen. Er heißt Norbert oder er hat so einen ganz bescheuerten, wirklich deutschen Namen, aber ist ein Japaner. Der sieht aus wie so eine Barbie-Puppe, aber die Japanerin, die stehen auf den. Der ist für 2 Jahre, ist der ausgebucht, der Typ. Und die Frauen zahlen dann wirklich für eine Stunde, zahlen die 5.000 Euro, 10.000 Euro, um eine Stunde mit ihm zu verbringen. Das sind ungelogen, das sind seine Preise im Moment.
Zweimal haben Petra und Volker ihre Tochter bisher in Nagoya besucht. Petra, die als Lektorin arbeitet, war von vornherein begeistert von der Chance, das Land mal zu sehen. Bei Volker war das ein bisschen anders. Der Maschinenbautechniker ist ein bodenständiger, eher zurückhaltender Typ.
Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich werde nie nach Japan gehen, das mit den Stäbchen essen, das könnte abhaken, werde ich nie machen. Nie, never ever. Ja, und dann, nachdem sich Antonia da drüben ein bisschen etabliert hat, 2 Jahre später sind Petra und ich auch rübergeflogen. Und ich muss sagen, ich war so begeistert gewesen von dem Land. Also Tokio, das war für mich Wahnsinn gewesen.
Du hast ein Overkill an allem. An sämtlichen Eindrücken, die es überhaupt gibt, akustisch, optisch, gefühlsmäßig.
Licht, Lärm,
es
Musik.
Es ist so anders. Ich fühlte mich wie auf einen anderen Planeten versetzt, weil quasi alles so anders war. Der Geruch ist anders, die Geräusche sind anders, die Menschen, besonders Tokio mit 30 Millionen Einwohnern, diese vielen, vielen Menschen, die aber alle super diszipliniert sind. Du wirst niemals angerempelt, wenn du dich zwischen diesen vielen Millionen bewegst. Die sind super höflich. Es ist so anders als jeder Ort, den ich bisher, ich bin schon viel gereist, als jeder Ort, den ich bisher gesehen habe.
Da stelle ich mir erstmal vor, oh, das wäre mir zu anstrengend. Aber anscheinend ist es das ja nicht.
Doch, Tokio ist anstrengend. Tokio ist tatsächlich eine Stadt, in der ich nicht leben könnte. Also wir sind immer so ungefähr 3, höchstens 4 Tage in Tokio. Dann ist völlig klar, jetzt muss ich hier raus. Nein, Tokio ist eine extrem anstrengende Stadt. Du hast so viele Eindrücke, die reichen für Jahre.
Die Mentalität von den Leuten da, obwohl sie kein Englisch sprechen, nicht wollen, haben sich immer irgendwo Mühe gegeben, mit dir auf irgendeine Art und Weise zu kommunizieren. Das war schon schön gewesen. Erlebt man auch nicht überall. Und wenn du da in so einen Shinkansen einsteigst.
So heißen die japanischen Hochgeschwindigkeitszüge.
Und du kommst dann auf die Sekunde genau pünktlich an. Das war schon faszinierend gewesen. Überhaupt die ganze Nahverkehrsgeschichte bei denen auch. Ist schon Wahnsinn.
Wir hatten halt von unserer Vorstellung her das Vorurteil, Japaner sind so distanziert, zurückhaltend, kühl. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Und deswegen waren wir so überwältigt von der Gastfreundschaft, von der Freundlichkeit, von dem uns mit offenen Armen empfangen, obwohl wir Ausländer sind. Man darf natürlich nicht verschweigen, dass es nach wie vor virulenten Rassismus gibt. Den gibt es und den haben wir auch erlebt. Ne, Japan ist nach wie vor ein Land, das in sich geschlossen ist, das im Grunde wenig bis keine Ausländer zu sich hineinlässt, außer Touristen. Das ist nach wie vor so, dass sie versuchen, ihre Kultur in Anführungsstrichen rein zu erhalten, diese ganz alte Kultur, und sie sich sehr, sehr schwer damit tun, Ausländer, insbesondere Nicht-Asiaten, also Europäer und Amerikaner zum Beispiel, in ihr Land auf Dauer hineinzulassen. Und auf dem Land gibt es halt Kinder, die noch nie Europäer gesehen haben zum Beispiel.
Irgendwann waren wir mal Kaffee trinken und da war so ein Typ drin gesessen, hat seinen Laptop aufgebaut gehabt. Der ist aufgestanden, hat seinen Laptop liegen lassen und ist dann auf Toilette gegangen. Da ist nichts passiert. Da wird einfach nichts geglaubt bei denen zum Beispiel.
Dass man sich völlig frei und ohne Angst im öffentlichen Raum bewegen kann.
Sogar in Tokio.
Das war für mich sehr beeindruckend. Du brauchst keine Angst zu haben, überfallen zu werden, beklaut zu werden, schlecht behandelt zu werden. Das ist wirklich, finde ich, eine tolle Lebensqualität, wenn du davor keine Angst haben musst.
Der Alltag ist unfassbar einfach. Es funktioniert einfach alles. Es gibt keinen Lärm, die Leute benehmen sich, die Jugendlichen sind nicht laut. Ich habe keine Angst, wenn ich nachts alleine unterwegs bin. Und wenn man sich da anpasst und wenn man Japanisch kann und sich, ja, ich würde es mal so sagen, sich nicht so sehr von diesen negativen Seiten einsaugen lässt, dann hat man hier ein super Leben.
Diese Lebenseinstellung, dass man versucht, dem anderen nicht zu nahe zu treten. Das hat auch viel mit der Religion zu tun. Die Japaner sind ja religiös, also die leben auch immer noch nach wie vor ihren Glauben, also Shintoismus hauptsächlich. Und diese Religion, das ist genau das, was ihnen dazu verhilft, diese Gelassenheit zu bewahren. Das, glaube ich, das ist ihre Jahrtausende alte Tradition und Kultur, die eben viel mit diesem Shintoismus, also mit der Religion zu tun hat, die ja darauf aufgebaut ist, sozusagen nur das zu beeinflussen, was man auch beeinflussen kann und das andere eben hinzunehmen. Wir haben gesagt, okay, ich kann es jetzt sowieso nicht ändern. Ich bin meinen Mitmenschen gegenüber nach wie vor freundlich, weil die können auch nichts dafür. Ja? Und diese Einstellung, diese Mentalität, die spürst du halt tatsächlich im Alltag überall.
Nur alle 2 Jahre, wenn Antonia ihren Jahresurlaub für den Heimflug nach Heidelberg nutzt, ist die ganze Familie zusammen. Das Wiedersehen der Schwestern ist immer eine Mischung aus Glücksgefühlen und Gekabbel. Joanna, das Sandwichkind in der Mitte, die als Altenpflegehelferin arbeitet, möchte sich nicht äußern über ihr Verhältnis zur großen Schwester. Die Jüngste, Tabea, erzählt offen, wie sehr ihr Antonia fehlt.
Ich glaube, ich bin die, die am meisten damit zu kämpfen hat, dass sie drüben ist, weil ich sie echt wahnsinnig vermisse als Schwester. Aber man merkt dann auch, weil sie war zu meinem Abiball, war sie 2 Wochen in Deutschland und dann am Ende der 2 Wochen hat es wieder total gekracht. Also was mich am meisten irgendwie beschäftigt, ist halt so, dass sie immer so die von allen gesehen wird, die am meisten Erfolg hat, dadurch, dass sie so ausgewandert ist und auch eine höhere Position im Hotel hat. Wir als kleinere Geschwister, wir müssen uns, glaube ich, unsere Stelle auch bei den Verwandten und sowas schon hart erkämpfen. Also wenn sie dann die ganze Aufmerksamkeit bekommt, wenn ich mein Abiball feiere, ist halt so, das war damals so der Riesenstreitpunkt. Aber es ist trotzdem, also man hat sie trotzdem echt lieb und vermisst sie auch als Schwester, dass sie hier ist, dass man mit ihr reden kann und so.
Ich vermisse auch ganz ehrlich meine Familie. Ich vermisse die furchtbar. Aber ich plane jetzt erstmal nicht nach Deutschland zurückzukommen. Wobei ich jetzt sagen muss, wirklich während der Corona-Krise, ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich deutsche Staatsbürgerin bin und auch immer die Möglichkeit habe, zurückzukommen. Ja? Sollte irgendwas passieren. Ne? Ich habe ja auch Freunde und so weiter. Aber es hat tatsächlich nochmal einen Unterschied, ob die Familie dann sofort direkt an der Tür steht und sagt, hallo, wir sind da, oder ob es dann halt Arbeitskollegen und Freunde sind. Ne?
Wir sind echt eine starke Familie. Wir haben auch viel schon durchgemacht. Es ist Zusammenhalt da und das ist auch echt schön so. Also wir können uns aufeinander verlassen und da bin ich auch echt froh drüber.